Zusammen mit der Akademie für Alte Musik Berlin. Erster Satz aus dem Cellokonzert G-Moll von Antonio Vivaldi.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Gerd Westphal liest die zweite von 9 Folgen der Erzählung Die vertauschten Köpfe, eine indische Legende von Thomas Mann. Sie ist 1939-40 entstanden. Thomas Mann fand die Idee dazu in einem Buch des Indologen Heinrich Zimmer, der, wie Thomas Mann, Deutschland verlassen musste. Über England emigrierte er in die USA, wo er im März 1943 an einer Lungenentzündung starb. Und aus einer Anekdote, die Zimmer erzählte, macht Thomas Mann eine ironische, blutig-scherzhafte Parabel über das Verhältnis von Leib und Seele, Natur und Geist und eine Dreiecksgeschichte. Die beiden Freunde Sridharman und Nanda befinden sich auf einer Fußreise. Nanda ist ein hübscher, lustiger Geselle vom Typus Handwerker. Sridharman ist ein wissender und nach Weisheit strebender Jüngling, zartgliedrig. Und die beiden rasten an einem Badeplatz des Flusses namens Goldfliege. Dort sind sie unter Bäumen liegend in Gespräche vertieft und werden belästigt von Fliegen, die unter dem Schutz der vedischen Gottheit Indra stehen.
Nanda verstand sich zur ebenen Lage nicht, weil ihm sonderlich daran gelegen war, den Himmel nach Art der Mutter Erde zu betrachten, sondern nur aus Gefügigkeit. Er setzte sich auch bald wieder auf und nahm, eine Blume im Mund, seine dravidische Hockstellung wieder ein. »Der Indra-Schützling ist verdammt lästig«, sagte er, indem er die vielen umherschießenden Fliegen als ein und dasselbe Individuum behandelte. »Wahrscheinlich ist er auf mein gutes Senföl erpicht. Es kann aber auch sein, dass er Auftrag hat von seinem Beschützer, dem Elefantenreiter, dem Herrn des Blitzkeils, dem großen Gott, uns zur Strafe zu quälen. Du weißt schon, wofür.« »Das sollte nicht dich betreffen«, erwiderte Sridharman, »denn du warst ja unterm Baume dafür, dass Indras Dankfest vorigen Herbst nach alter, oder sagen wir lieber nach neuerer Art, den geistlichen Bräuchen gemäß und nach brahmanischer Observanz begangen werde. Und kannst deine Hände in Unschuld waschen, dass wir's im Rate dennoch anders beschlossen und Indra den Dienst kündigten, um uns einem neuen oder vielmehr älteren Dankesdienst zuzuwenden, der uns Leuten vom Dorf gemäßer und unserer Frömmigkeit natürlicher ist als das Sprüche-Brimborium des brahmanischen Zeremoniells für Indra, den Donnerer, der die Burgen des Urvolkes brach. Allerdings, wie dein Wort sagt, so ist es, versetzte Nanda, und mir ist noch immer unheimlich davon in der Seele, denn wenn ich auch unterm Baum meine Meinung abgab für Indra, so fürchte ich doch, dass er sich um solche Einzelheiten nicht kümmert und Gesamthaftung walten lässt für Wohlfahrt der Kühe, weil er um sein Fest gebracht wurde. Da fällt es den Leuten ein und steigt ihnen auf, ich weiß nicht woher, dass es mit dem Indra-Dankdienste nicht mehr das Rechte ist, zumindest nicht für uns Hirten und Ackerbürger, sondern dass man auf fromme Vereinfachung sinnen müsse. Was, fragten sie, geht uns der große Indra an? Ihm opfern die vedakundigen Brahmanen unter endlosen Sprüchen. Wir aber wollen den Kühen und Bergen und Waldweiden opfern, weil es unsere echten und angemessenen Gottheiten sind. Denn uns ist ganz, als hätten wir es schon früher so gehalten, bevor Indra kam, der den Kommenden voranzog und die Burgen der Ureingesessenen brach. Und wenn wir auch nicht mehr recht wissen, wie es zu machen ist, so wird es uns schon aufsteigen und unser Herz wird es uns lehren. Wir wollen dem Weideberg Buntgipfel dienen, hier in der Nähe mit frommen Bräuchen, die insofern neu sind, als wir sie erst wieder heraufholen müssen aus unseres Herzens Erinnerung. Ihm wollen wir reine Tiere opfern und ihm Spenden bringen von saurer Milch, Blumen, Früchten und rohem Reis. Danach sollen die Scharen der Kühe mit Herbstblumen bekränzt den Berg umwandeln, indem sie ihm ihre rechte Flanke zukehren, und die Stiere sollen ihm zubrüllen mit der Donnerstimme regenschwerer Wolken. Das sei unser neu-alter Bergdienst. Damit aber die Brahmanen nichts dagegen haben, werden wir sie speisen zu mehreren hundert oder sämtlichen Hürden, die Milch zusammentragen, dass sie sich vollschlagen mögen mit Dickmilch und Milchreis. Dann werden sie schon zufrieden sein. So sprachen einige Leute unter dem Baum, und andere fielen ihnen bei, wieder andere aber nicht. Ich stimmte von Anfang an gegen den Bergdienst, denn ich habe große Furcht und Achtung vor Indra, der die Burgen der Schwarzen brach, und halte nichts vom Heraufholen dessen, wovon man doch nichts Rechtes mehr weiß. Du aber sprachst in reinen und richtigen Worten, ich meine richtig in Ansehung der Worte, zugunsten der neuen Festgestaltung und für die Erneuerung des Bergdienstes über Indras Kopf hinweg. Und da verstummte ich. Wenn diejenigen, dachte ich, die in die Schule gegangen sind und vom Wesenswissen was abgekriegt haben, gegen Indra sprechen und für die Vereinfachung, dann haben wir nichts zu sagen und können nur hoffen, dass der große Kömmling und Burgenbrecher ein Einsehen hat und sich mit der Speisung zahlreicher Brahmanen zufrieden gibt, sodass er uns nicht mit Regenlosigkeit oder mit maßlosem Regen schlägt. Vielleicht, dachte ich, ist er selbst seines Festes müde und wünscht der Belustigung halber das Bergopfer und den Umzug der Kühe dafür eingesetzt zu sehen. Wir Einfältigen hatten Ehrfurcht vor ihm. Aber vielleicht hat er neuerdings keine mehr vor sich selbst. Ich habe denn auch das heraufgeholte Fest sehr genossen und mit Vergnügen geholfen, die begrenzten Kühe um den Berg zu treiben. Aber noch eben wieder, als du mein Prakrit verbessertest und wolltest, dass ich Siyat sagte, fiel es mir ein, wie sonderbar es doch ist, dass du in richtigen und geschulten Worten fürs Einfältige redetest. »Du kannst mir nichts vorwerfen«, antwortete Sridharman, »denn auf Volkesart hast du für den Sprüchedienst der Brahmanen geredet. Das freute dich wohl und machte dich glücklich. Ich kann dir aber sagen, noch weit beglückender ist es, in richtig gebildeten Worten dem Einfachen zugunsten zu reden.« Danach verstummten sie eine Weile. Sridharman lag weiter so und sah in den Himmel hinauf. Nanda hielt seine wackeren Arme um die aufgestellten Knie geschlungen und blickte zwischen den Bäumen und Büschen des Abhangs hin nach dem Badeplatz Kalis, der Mutter. »Psst! Blitz, Keilwurfringe und Wolkendonner!« flüsterte er von einem Augenblick zum anderen und legte den Finger auf seine wulstigen Lippen. »Sridharman, Bruder, sitz leise auf und sieh dir das an, was doch zum Bade steigt, meine ich. Mach deine Augen auf, es lohnt der Mühe. Sie sieht uns nicht, aber wir sehen sie.« Ein junges Mädchen stand an dem einsamen Ort der Vereinigung im Begriff, ihre Badeandacht zu verrichten. Sie hatte Sari und Mida auf den Stufen des Einstiegs niedergelegt und stand da ganz nackt, angetan nur mit einigem Kettenschmuck an ihrem Halse, mit schaukelnden Ohrringen, und einem weißen Bande um ihr reich geknotetes Haar. Die Lieblichkeit ihres Leibes war blendend. Er war wie aus Maya gefertigt und vom reizendsten Farbton, weder zu dunkel noch allzu weißlich, vielmehr wie golden aufgehelltes Erz und herrlich nach Brahmas Gedanken gestaltet, mit süßesten Kinderschultern und wonnig geschwungenen Hüften dazu, die eine geräumige Bauchfläche ergaben, mit jungfräulich starrenden, knospenden Brüsten und prangend ausladendem Hinterteil, sich verjüngend nach oben zum schmalsten, zierlichsten Rücken, der geschmeidig eingebogen erschien, da sie die Lianenarme erhoben und die Hände im Nacken verschränkt hielt, so dass ihre zarten Achselhöhlen sich dunkelnd eröffneten. Das Allereindrucksvollste und dem Gedanken Brahmas gemäßeste bei all dem war, unbeschadet der verblendenden und die Seele dem Erscheinungsleben gewinnenden Süßigkeit der Brüste, die Verbindung dieses großartigen Hinterteils mit der Schmalheit und gärten Schmiegsamkeit des Elfenrückens, hervorgebracht und ermöglicht durch den anderen Gegensatz zwischen dem preisgesangwürdig ausladenden Schwunge der Hüften und der ziersamen Eingezogenheit der Taillengegend darüber. Nicht anders konnte das Himmelsmädchen Pramlocha gebildet gewesen sein, das Indra zu dem großen Asketen Kandu geschickt hatte, damit er durch seine ungeheure Askese nicht göttergleiche Kräfte sammle. »Wir wollen uns verziehen«, sagte der aufgesessene Shridaman leise, die Augen auf des Mädchens Erscheinung geheftet. »Es ist nicht recht, dass sie uns nicht sieht und wir sie sehen.« »Warum denn?« erwiderte Nanda flüsternd. »Wir waren hier zuerst, wo es lauschig ist, und belauschen, was es zu belauschen gibt, da können wir nichts dafür. Wir rühren uns nicht. Es wäre ja grausam, wenn wir uns knackend und lärmend davon machten und sie gewahrte, dass sie gesehen wurde, während sie ihn nicht sah.« »Ich sehe das mit Vergnügen. Du etwa nicht? Du hast ja schon rote Augen, wie wenn du Rigveda-Verse sagst. Sei still«, ermahnte ihn Shridaman seinerseits, »und sei ernst. Es ist eine ernste, heilige Erscheinung. Und dass wir sie belauschen, ist nur zu entschuldigen, wenn wir es ernsten und frommen Sinnes tun.« »Na sicher doch«, antwortete Nanda. »So etwas ist kein Spaß. Aber vergnüglich ist's trotzdem. Du wolltest in den Himmel blicken von ebener Erde hinauf. Nun siehst du, dass man aufrecht und geradeaus manchmal erst recht in den Himmel blickt.« Danach schwiegen sie eine Weile, hielten sich still und schauten. Das goldene Mädchen legte, wie sie selbst vorhin getan, die hohlen Hände zusammen und betete, bevor sie die Vereinigung vornahm. Sie sahen sie ein wenig von der Seite, so dass ihnen nicht entging, wie nicht nur ihr Körper, sondern auch ihr Gesicht zwischen den Ohrgehängen von größter Lieblichkeit war. Das Näschen, die Lippen, die Brauen und namentlich die wie Lotusblätter langgeschweiften Augen. Besonders als sie ein wenig den Kopf wendete, so dass die Freunde schon erschraken, ob sie nicht gar der Belauschung inne geworden sei, konnten sie wahrnehmen, dass nicht etwa diese reizende Körpergestalt durch ein hässliches Antlitz entwertet und seiner Bedeutung beraubt wurde, sondern dass Einheit waltete und die Anmut des Köpfchens diejenige des Wuchses vollauf bestätigte. »Aber ich kenne sie ja«, raunte Nanda plötzlich, indem er mit den Fingern schnippte. »Diesen Augenblick erkenne ich sie, und nur bis jetzt entging mir ihre Selbstheit. Es ist Sita, des Sumantra-Tochter vom Dorfe Buckel-Stierheim, hier in der Nähe. Von dort kommt sie her, sich reinzubaden, das ist ja klar. Wie sollte ich sie nicht kennen? Ich habe sie zur Sonne geschaukelt.« »Du hast sie geschaukelt?« fragte Shridaman leise eindringlich. Und Nanda entgegnete, »und ob? Aus Armeskräften habe ich's getan, vor allem Volk. Im Kleide hätte ich sie augenblicklich erkannt, aber wen erkennt man denn nackend gleich? Es ist die Sita von Buckelstierheim. Dort war ich voriges Frühjahr zum Besuch meiner Tante. Und Sonnenhilfsfest war gerade. Sie aber, erzähl mir's später, ich bitte dich. Fiel Schrittermann ihm ängstlich flüsternd in die Rede. Die große Gunst, dass wir sie von nahe sehen, ist von der Ungunst begleitet, dass sie uns leichtlich hören könnte. Kein Wort mehr, dass wir sie nicht erschrecken. Dann könnte sie fliehen und du würdest sie nicht mehr sehen, wovon du doch noch lange nicht satt bist, neckte ihn Nanda. Aber der andere winkte ihm nur entschieden zu schweigen. Und so saßen sie denn wieder still und sahen Sita von Buckelstierheim ihre Badeandacht verrichten. Nachdem sie ausgebetet, sich gebeugt, sowie das Antlitz zum Himmel gekehrt, stieg sie behutsam in den Schoß, schöpfte und trank, duckte sich dann in die Flut und tauchte ein bis zum Scheitel, auf den sie die Hand legte, labte sich danach noch eine Weile fort in anmutigem Auftauchen und seitlichem sich wieder einschmiegen und stieg, als das seine Zeit gehabt, wieder aufs Trockene, in tropfend gekühlter Schönheit. Aber auch damit war die Gunst, die den Freunden an diesem Ort gewährt war, noch nicht beendet, sondern nach dem Bade saß die Gereinigte auf den Stufen nieder, um sich von der Sonne trocknen zu lassen, wobei die natürliche Anmut ihres Leibes im Wahn des Alleinseins gelöst ihr bald diese, bald jene gefällige Stellung eingab. Und erst als auch das seine Zeit gehabt, legte sie gemächlich ihr Kleid wieder an und entschwand die Treppe des Einstiegs hinauf gegen den Tempel. »Aus ist's und gar ist's«, sagte Nanda. »Jetzt können wir wenigstens wieder reden und uns regen. Es ist auf die Dauer recht langweilig zu tun, als ob man nicht da wäre.« »Ich begreife nicht, wie du von Langeweile sprechen magst«, erwiderte Schrittermann. »Gibt es denn einen seligeren Zustand, als sich in einem solchen Bilde zu verlieren und nur in ihm noch da zu sein? Den Atem hätte ich einbehalten mögen die ganze Zeit. Nicht aus der Furcht ihres Anblicks verlustig zu gehen, sondern aus der sie um die Vorstellung ihres Alleinseins zu bringen, um die ich zitterte und der ich mich heilig verschuldet fühle. Sita, sagtest du, heißt sie?« »Es tut mir wohl, das zu wissen. Es tröstet mich über meine Verschuldung, dass ich sie bei mir mit ihrem Namen ehren kann. Und du kennst sie vom Schaukeln?« »Aber wie ich dir sage«, versicherte Nanda, »sie war zur Sonnenjungfrau gewählt worden voriges Frühjahr, als ich in ihrem Dorfe war. Und ich habe sie geschaukelt, der Sonne zu helfen, so hoch in den Himmel, dass man von oben ihr Kreischen kaum hörte. Es verging ja übrigens auch im allgemeinen Gekreisch.« »Da warst du gut daran«, sagte Schrittermann, »du bist immer gut daran. Offenbar deiner rüstigen Arme wegen hatte man dich zu ihrem Schaukelherrn bestimmt. Ich stelle mir vor, wie sie stieg und ins Blaue flog. Das Flugbild meiner Vorstellung vermischt sich mit dem Standbilde unserer Wahrnehmung, wie sie betend stand und sich in Frömmigkeit neigte.« »Allenfalls hat sie Ursach«, erwiderte Nanda, »zum Beten und Büßen. Nicht wegen ihres Tuns, sie ist ein sehr sittsames Mädchen, aber wegen ihrer Erscheinung, für die sie freilich nichts kann und deren sie streng genommen doch auch wieder irgendwie schuldig ist. So eine Wohlgestalt, sagt man, ist fesselnd. Warum aber fesselnd? Nur eben, weil sie uns fesselt an die Welt der Wünsche und Freuden. Und den, der sie sieht, nur tiefer in die Befangenheit Samsaras verstrickt, so dass den Geschöpfen das lautere Bewusstsein ausgeht, genau wie einem der Atem ausgeht. Das ist ihre Wirkung, wenn auch nicht ihre Absicht. Aber dass sie sich die Augen so lotusblattförmig verlängert, lässt doch auch wieder auf Absicht schließen. Man hat gut sagen, die Wohlgestalt ist ihr gegeben. Sie hat sie nicht willentlich angenommen und hat also nichts zu beten und abzubüßen. Es ist doch so, dass irgendwo kein wahrer Unterschied ist zwischen gegeben und angenommen. Das weiß sie auch selbst und betet wohl um Verzeihung, dass sie so fesselnd wirkt. Aber die Wohlgestalt hat sie nun einmal angenommen. Nicht, wie man nur etwas annimmt, was einem gegeben wird, sondern von sich aus nahm sie sie an, und daran kann kein frommes Bad etwas ändern. Mit demselben verstreckenden Hinterteil ist sie wieder herausgekommen. Du sollst nicht so derb reden, tadelte Schriedermann ihn bewegt von einer so zarten und heiligen Erscheinung. Zwar hast du dir vom Wesenswissen einiges beigehen lassen, aber bäurisch kommt's heraus, das lass dir sagen. Und der Gebrauch, den du davon machst, lässt klar erkennen, dass du dieser Erscheinung nicht würdig warst, wo doch in unserer Lage alles darauf ankam und davon abhing, ob wir uns ihrer würdig erwiesen und in welchem Geiste wir die Belauschung übten. Nanda nahm diese Missbilligung seiner Rede in aller Bescheidenheit hin. »Lehre mich also, Daoji«, bat er, indem er den Freund mit älterer Bruder anredete, »in welchem Geist du gelauscht hast und in welchem ich auch hätte lauschen sollen.« »Sieh«, sagte Schriedermann, »alle Wesen haben zweierlei Dasein, eines für sich und eines für die Augen der anderen. Sie sind und sie sind zu sehen, sind Seele und Bild. Und immer ist's sündhaft, sich nur von ihrem Bilde beeindrucken zu lassen, um ihre Seele sich aber nicht zu kümmern. Es ist notwendig, den Ekel zu überwinden, den des räudigen Bettlers Bild uns einflößt. Nicht bei diesem dürfen wir stehen bleiben, wie es auf unsere Augen und anderen Sinne wirkt. Denn was wirkt, ist noch nicht die Wirklichkeit, sondern wir müssen gleichsam dahinter gehen, um die Erkenntnis zu gewinnen, auf die jede Erscheinung Anspruch hat. Denn sie ist mehr als Erscheinung. Und ihr Sein, ihre Seele gilt es, hinter dem Bilde zu finden. Aber nicht in dem Ekel sollen wir stecken bleiben, den uns das Bild des Elends erregt, sondern ebenso wenig, ja wohl noch weniger, in der Lust, die das Bild des Schönen uns einflößt. Denn auch dieses ist mehr als Bild, obgleich die Versuchung der Sinne, es nur als solches zu nehmen, vielleicht noch größer ist als im Falle des Ekelerregenden. Scheinbar nämlich stellt das Schöne gar keine Ansprüche an unser Gewissen und an unser Eingehen auf seine Seele, wie des Bettlers Bild eben vermöge seines Elends es immerhin tut. Und doch werden wir schuldig auch vor jenem, wenn wir uns nur an seinem Anblick ergötzen, ohne nach seinem Sein zu fragen. Und besonders tief, dünkt mich, geraten wir dabei in seine Verschuldung, wenn wir nur es sehen, aber es uns nicht sieht. Wisse, Nanda, es war eine wahre Wohltat für mich, dass du mir den Namen nennen konntest derer, die wir belauschten. Sita, des Sumantra-Tochter. Denn so hatte und wusste ich doch etwas von dem, was mehr ist als ihr Bild, da ja der Name ein Stück des Seins und der Seele ist. Aber wie glücklich war ich erst von dir zu hören, dass sie ein sittsames Mädchen ist, was denn doch heißt, noch besser hinter ihr Bild kommen und sich auf ihre Seele verstehen. Ferner aber heißt es, dass es nur Sitte ist, welche nichts mit der Sittsamkeit zu tun hat, wenn sie sich die Augen lotusblattförmig verlängert und sich allenfalls ein wenig die Wimpern schminkt, dass sie es in aller Unschuld tut, in Abhängigkeit ihrer Sittsamkeit von der Gesittung. Hat doch die Schönheit auch Pflichten gegen ihr Bild, mit deren Erfüllung sie vielleicht nur den Anreiz zu erhöhen beabsichtigt, ihrer Seele nachzufragen. Wie gern stelle ich mir vor, dass sie einen würdigen Vater, nämlich den Sumantra, und eine besorgte Mutter hat, die sie in Sittsamkeit aufzogen, und vergegenwärtige mir ihr Leben und Wirken als Tochter des Hauses, wie sie das Korn reibt auf dem Steine, am Herde das Mus bereitet oder die Wolle zu feinem Faden spinnt. Denn mein ganzes Herz, das ihrer Belauschung schuldig geworden, verlangt danach, dass ihm aus dem Bilde eine Person werde.
»Das kann ich verstehen«, entgegnete Nanda.
Du musst aber bedenken, dass bei mir dieser Wunsch nicht ebenso lebhaft sein konnte, da sie mir ja dadurch, dass ich sie zur Sonne geschaukelt, schon mehr zur Person geworden war. Nur zu sehr, versetzte Schridermann mit einem gewissen Beben, das seine Stimme bei diesem Gespräch angenommen hatte. Offenbar nur zu sehr, denn diese Vertrautheit, deren du gewürdigt warst, ob mit Recht oder Unrecht, das will ich dahinstellen, denn deiner Arme und überhaupt deines rüstigen Körpers, nicht deines Hauptes und seiner Gedanken wegen, warst du ihrer gewürdigt, diese Vertrautheit, scheint sie dir ganz und gar zur stofflichen Einzelperson gemacht und dir den Blick gestumpft zu haben für den höheren Sinn einer solchen Erscheinung. Sonst hättest du nicht so unverzeihlich derb von der Wohlgestalt reden können, die sie angenommen. Weißt du denn nicht, dass in aller Weibesgestalt, Kind, Jungfrau, Mutter oder Greisin, sie sich verbirgt, die Allgebärerin, Allernährerin, Shakti, die große Göttin, aus deren Schoß alles kommt und in deren Schoß alles geht, und dass wir in jeder Erscheinung, die ihr Zeichen trägt, sie selbst zu verehren und zu bewundern haben? In ihrer huldvollsten Gestalt hat sie sich uns offenbart, hier am Ufer des Flüsschens Goldfliege. Und wir sollten nicht aufs Tiefste ergriffen sein von ihrer Selbstoffenbarung in der Erscheinung? Also, dass mir in der Tat, wie ich selber bemerke, die Stimme etwas zittert beim Sprechen, was aber zum Teil auch aus Unwillen über deine Redeweise geschieht. Auch deine Wangen und deine Stirn sind gerötet wie vom Sonnenbrand, sagte Nanda, und deine Stimme, obgleich sie zittert, hat einen volleren Klang als gewöhnlich. Übrigens kann ich dir versichern, dass ich auch, auf meine Art, ganz hübsch ergriffen war. Dann verstehe ich nicht, antwortete Schridermann, wie du so ungenügend reden und ihr die Wohlgestalt zum Vorwurf machen konntest, mit der sie die Geschöpfe in die Befangenheit verstricke, so dass ihnen der Atem des Bewusstseins ausgehe, das heißt doch die Dinge mit sträflicher Einseitigkeit betrachten und sich gänzlich unerfüllt zeigen von dem wahren und ganzen Wesen derer, die sich uns im süßesten Bild offenbarte. Denn sie ist alles und nicht nur eines, Leben und Tod, Wahn und Weisheit, Zauberin und Befreierin, weißt du das nicht? Weißt du nur, dass sie der Geschöpfe Schar betört und bezaubert und nicht auch, dass sie hinausführt über das Dunkel der Befangenheit zur Erkenntnis der Wahrheit? Dann weißt du wenig und hast ein allerdings schwer zu fassendes Geheimnis nicht erfasst, dass nämlich die Trunkenheit, die sie uns antut, zugleich die Begeisterung ist, die uns zur Wahrheit und Freiheit trägt. Denn dies ist es, das, was fesselt, zugleich befreit. Und dass es die Begeisterung ist, welche Sinnen, Schönheit und Geist verbindet. Nandas schwarze Augen glitzerten von Tränen, denn er hatte ein leicht bewegliches Gemüt und konnte metaphysische Worte überhaupt kaum hören, ohne zu weinen. Besonders aber jetzt nicht, wo Schridermanns sonst ziemlich dünne Stimme plötzlich einen so vollen, zu Herzen gehenden Klang angenommen hatte. So schluchzte er etwas durch seine Ziegennase, indem er sagte, »Wie du heute sprichst, Daoji, so feierlich. Ich glaube, noch nie habe ich dich so gehört. Es geht mir sehr nahe. Ich sollte wünschen, dass du nicht fortführest, eben weil es mir gar so nahe geht.« Aber sprich doch bitte noch weiter von Fessel und Geist und von der Allumfassenden.
Gerd Westphal mit der zweiten von 9 Folgen der Erzählung Die vertauschten Köpfe von Thomas Mann. Sie ist im S. Fischer Verlag erschienen. Die Aufnahme entstand 1983 im NDR Hannover. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Juliette Groß. Wegen der katastrophalen Zustände im Gazastreifen wächst der Druck auf Israel. Der britische Premierminister Starmer teilte mit, auch Großbritannien werde den Staat Palästina vor der UN-Vollversammlung anerkennen, wenn Israel nicht Wesentliches unternimmt, um diese entsetzliche Situation zu beenden. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
In einer Mitteilung erklärte das israelische Außenministerium in einer Reaktion, dies sei eine Belohnung für die Hamas. Ein solcher Schritt schade den Bemühungen um einen Waffenstillstand in Gaza. Palästinenserpräsident Abbas begrüßte dagegen die geplante Anerkennung. Laut palästinensischer Nachrichtenagentur Wafa bedankte sich Abbas in einem Telefonat mit Starmer für den Vorstoß und bezeichnete diesen als mutige Haltung. Abbas forderte die Länder, die Palästina als Staat noch nicht anerkannt haben, auf, dies zu tun.
Das